Erste unter allen. Du bist Jeschua, du bist Jesus, du bist Retter und du bist Herr. Und wir geben dir die Ehre, Herr. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, was für eine Ehre, dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Dass wir nicht tot umfallen, sondern dass wir in deiner Nähe sind. Was für eine Ehre, dass wir dich anbeten dürfen. Was für eine Ehre, dass wir all das erleben können, was du bist und wer du bist in deiner Nähe. Du bist Jeschua, du bist Gott. Und wir danken dir von Herzen dafür. Du bist wunderbar, Herr. Du bist großartig. Amen. Ich genieße es so sehr, dass wir so unterschiedlich sind. Ich genieße es so sehr, dass wir auch auf so vielen Sprachen Gott anbeten können. Und eins, das wir immer spüren, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir geht es so, ich spüre immer, wenn es Lobpreis ist. Das ist etwas, das du immer spürst. Es ist egal, welche Sprache das ist. Du spürst die Gegenwart Gottes. Gott wohnt in seinem Lobpreis. Und das ist etwas, das du spürst. Wenn es Lobpreis ist, spürst du das. Und deswegen möchte ich dir jetzt ein Video zeigen, wo Menschen, die nicht deine Sprache sprechen, Gott anbeten.
Всім сьогодні вбачила частину ракети. Оце моя хата. Ось там мої діти і милість Божа, що ми всі живі.
Habt ihr den Lobpreis gehört? Lobpreis an dem Morgen nach dem Bombenangriff, nach einem der Bombenangriffe in der Ukraine. Und wer vielleicht die englische Übersetzung für sich nicht übersetzen kann ins Deutsche, dort hat ein Mann sein brennendes Haus gezeigt. Und er hat gesagt, da waren meine Kinder drin und Gott sei Dank, sie leben alle. Und am nächsten Morgen haben sie Gott gepriesen zwischen den Ruinen ihrer Häuser. Und haben Gott gedankt, dass sie alle überlebt haben. Und ich spreche heute mit euch über den Advent der Freude. Gibt es das? Gibt es Freude zwischen Anschlägen? Gibt es Freude im Krieg? Gibt es Freude zwischen politischen Desastern? Gibt es Freude zwischen persönlichen Verlusten? Gibt es Freude in Krankheit? Offensichtlich ja. Wenn Menschen sich am Morgen, nachdem ihr gesamtes Hab und Gut zerstört wurde, zusammen in den Innenhof stellen und Gott dafür danken, dass sie alle am Leben sind, hui, ich glaube, dass das wirkliche Freude ist. Dankbarkeit. Das ist, glaube ich, kein Zweckoptimismus. Das ist wirkliche Freude. Das ist kein Grinsen, das man aufsetzt, damit die Menschen einen möglichst nicht fragen, wie es einem geht. Kennt ihr das, dass man manchmal lächelt und man denkt so, frag mich nicht, frag mich nicht. Um diese Freude geht es nicht. Es ist kein hysterisches Lachen, es ist kein Zynismus, es ist auch keine Verdrängung der Situation. Sie wissen schon sehr genau, in welcher Situation Sie sich befinden. Sondern es ist eine Freude, die nicht schreit, wie wenn du schreist auf der Achterbahn. Es ist eine Freude, die ganz tief ist. Es ist eine Freude, die bleibend ist, die nicht weggeht. Offensichtlich ist diese Freude jetzt im Chaos bei Ihnen da. Und vor allen Dingen ist es eine Freude, die nicht davon abhängig ist, wie gerade Ihre Situation, wie Ihre Umstände sind. Die hat nichts mit den Umstand zu tun. Der Umstand ist zum Heulen. Und ich habe gesehen, dass einige von euch auch Tränen in den Augen hatten, ich auch. Der Umstand ist zum Heulen. Aber da ist etwas ganz Tiefes, ganz Bleibendes. Und Spoiler-Alarm, das ist Gott. Es ist Gott selbst, der mitten im Chaos ist. Es ist Gott, der mitten in ihnen, bei ihnen ist, im Krieg. In Korinther 16, Vers 27 können wir lesen, Gott ist der Urquell der Freude. Und seine Herrlichkeit und Macht sind mit Freude an diesem Ort verbunden. Also da, wo Gott ist, ist auch Freude, weil er die Quelle ist der Freude. Er ist die Freude. Also ist da, wo Gott ist, auch Freude. Und die kann direkt neben der Trauer existieren. Ich glaube, dass Gott mitweint über diese Situation. Und trotzdem, und das ist für uns Menschen manchmal unfassbar, trotzdem bringt er Freude. Trotzdem bringt er Frieden und Hoffnung. Wir haben diese ganzen Wochen jetzt über die Glaube, über die Hoffnung, über den Frieden und über die Freude heute gesprochen. Wo Gott ist, kommt Freude, Gott selbst. Und in Nehemia 8, Vers 10 lesen wir, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das bedeutet, dass diese Freude kommt und gleichzeitig mit ihr Kraft. Du bist stark, wenn du diese Freude hast. Und diese Freude betäubt nicht deine Situation. Die macht keine Narkose mit dir, dass du das vergisst. Sondern diese Freude existiert in der Situation, neben und genau bei der Trauer und bei dem Verlust. Wir empfinden Freude häufig oder das, was wir als Freude bezeichnen, mit Dingen wie zum Beispiel Erfolg. Erfolg auf der Arbeit, Erfolg in deiner Familie, wenn das Kind nicht mehr in die Windel macht, ist auch ein Erfolg für Mütter zum Beispiel. Ist auch eine Menge Glück, die damit zusammenhängt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Du bekommst einen neuen Job, du freust dich, hoffentlich. Du bekommst eine Gehaltserhöhung, du freust dich. Du fährst in den Urlaub, du freust dich. Aber das ist Freude, die nicht tief ist. das ist Freude, die relativ schnell verfliegen kann. Es gibt ganze Studien darüber, wie lange zum Beispiel die Freude über eine Gehaltserhöhung anhält. Und zwar auch über große Gehaltserhöhungen. Sekunden nicht, aber nur wenige Monate. Wenn du das ein paar Mal auf deinem Kontoauszug gesehen hast, tritt nämlich was ein? Der Gewöhnungseffekt. Ganz genau. Du gewöhnst dich daran. Du denkst immer noch, klasse, aber diese Freude darüber, die flacht dramatisch ab. Die Statistik sagt, dass deine Freude über den Urlaub, es tut mir leid, noch 2 bis 4 Wochen anhält. Sie waren gerade im Urlaub. Okay? Also 2 bis 4 Wochen hält im Schnitt die Freude über den Urlaub an. Dann bist du wieder mittendrin im Alltag. Dann weißt du noch, okay, es war schön, aber so richtig Freude wirst du dann wahrscheinlich nicht mehr haben. Die Freude, die von Gott kommt, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt etwas Schönes gerade in diesem Moment erlebe. Sondern sie hat etwas damit zu tun, dass ich permanent mich geliebt weiß von Gott. Dass ich permanent weiß, ich bin angenommen bei Gott. Das ist ein ganz tiefes inneres Wissen. Etwas ganz Tiefes. Und ich bete sehr, dass du das erlebst, weil das kann man, ich versuche es heute zu beschreiben, aber das muss man erlebt haben. Das ist so etwas Starkes und etwas Großes, etwas Gutes, von dem ich mir wünsche, dass das alle erleben. Gott ist ewig und deswegen ist auch das, was er gibt, ewig. Deswegen ist die Freude ewig, der Friede ewig. Das, was er gibt, das, was er mitbringt, wenn er da ist, ist ewig. Es geht nicht weg. Und in der Bibel lesen wir auch, dass Jesus sich nicht verändert. Den Vers kennen ganz, ganz viele, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das finde ich sehr beruhigend. Ich finde es sehr beruhigend, dass Jesus sich nicht verändert. Dass er nicht davon abhängig ist und sagt, ja, ach komm, wenn das hier so ein paar Könige und Politiker entscheiden, dann mache ich das auch mal anders. Nee, nee, Jesus bleibt derselbe. Der war 2000 derselbe, der war 1550 derselbe, der war vor Anbeginn der Welt derselbe und der wird derselbe bleiben. Und diese Freude, die er mitbringt, die wird bleiben. Ich möchte dir und uns von einer Frau erzählen aus der Bibel. Das ist die einzige Frau, die etwas erlebt hat in dieser Weltgeschichte, was niemand vor und niemand nach ihr erlebt hat oder erleben wird. Und schaut mal, ob euch das Freude bringen würde, wenn ihr das so erleben würdet. Wir lesen in Lukas 1 ab Vers 26. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen erwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott ist der Herr. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters Davids übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragt Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, sagt Maria. Alles soll geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und darauf verließ der Engel sie. Ich möchte das mal kurz aus dem historischen Kontext übersetzen. Maria war zu diesem Zeitpunkt zwischen 12 und 16 Jahre alt. Denn üblicherweise wurden Frauen in Israel mit 12 bis 14 Jahren verlobt, damals. Theologen gehen davon aus, dass sie circa 14 war. Und mit 14 kommt ein Engel zu ihr und sagt, dass sie schwanger werden wird. Unverheiratet und nicht von dem Mann, mit dem sie verlobt ist. Also das ist ja schon nach heutigen Umständen und nach der heutigen Situation, ich sag mal, herausfordernd. Ja, damals wurden die Frauen früher verheiratet, Kontext und so weiter, aber trotzdem. Rein menschlich, ich weiß nicht, wie viel Freude würdest du empfinden? Wer von euch ist 14? Und welche Eltern gehören dazu oder haben 14-jährige Kinder zu Hause? Marias Reaktion auf den Engel ist enorm. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Wow. Das konnte sie nur sagen, weil sie mit Gott verbunden war. Weil sie wusste, wer Gott ist. Du kannst so sehr nur vertrauen, wenn du weißt, wem du vertraust. In der Bibel steht, dass Maria gottesfürchtig war. Sie kannte Gott. Sie wusste, wer er ist. Und der Engel hat natürlich auch seins dazu beigetragen, mit dem, was er von Gott gesagt hat, dieses Vertrauen zu stärken. Und dennoch ist es unglaublich. Vor allen Dingen ist es noch viel unglaublicher, dass sie anschließend solch große Freude empfindet. Das lesen wir nämlich dann ab Vers 46. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, mächtig und heilig, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und das geht noch weiter. Ihr könnt euch das gerne in Lukas 1 mal durchlesen. Sie preist Gott und preist Gott und preist Gott für seine Größe, für seine Güte, für das, was er ist. Und das nach einer Situation, wo sie keinen findet im Internet, der das auch schon mal erlebt hat oder je erleben wird, fragen könnte, wie man damit umgeht. Maria hat etwas und spürt etwas, das heute, weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, du ganz genauso erleben kannst. In einer Situation, die vielleicht niemand so kennt und niemand so hat wie du. Sie hasst, die vielleicht wirklich schlimm ist. Denn das Besondere, was sie hat, ist eine Freude, die Gott schenkt. Und diese Freude hat eine innere Tiefe, die so eine innere bleibende Qualität hat, dass sie unabhängig ist von deinen Umständen. Das Besondere an der Freude, die Gott schenkt, ist ihre Tiefe und innere und bleibende Qualität, die unabhängig von äußeren Umständen ist. Und vielleicht sagst du, Esther, du kennst meine Situation nicht. Das stimmt. Und dennoch, weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, bleibt auch diese Freude die gleiche, weil er die Freude gibt und weil er die Freude ist. Wie reagierst du, wenn Chaos in unser Leben kommt. Wie viel Freude kann man da noch sehen? Und ich meine nicht, dass man nicht weint. Ich meine nicht, dass man nicht trauert. Ich meine nicht, dass es schwierig ist und dass man wirklich gucken muss, wie man mit der Situation klarkommt. Das meine ich nicht. Aber hat Freude, wenn du zurückguckst in dein Leben und auf deine Situation oder auch gerade vielleicht in deine jetzige Situation, ist da auch Freude? Ist da auch Frieden? Wie reagieren wir, wenn wir nicht mehr gesund sind? Haben wir dann trotzdem Frieden? Und ich meine nicht in dem Moment zwingend, in dem du das erfährst, aber darf dann Frieden kommen? Wenn wir jemanden verlieren, den wir geliebt haben? Darf Gott uns nah sein? Oder geben wir ihm die Schuld? Gott wird für so vieles die Schuld gegeben. Das habt ihr doch auch schon gehört, oder? Wenn Gott das zulässt, dann kann ich nicht an ihn glauben. Gott ist alles schuld bei den Menschen. Die Freude, die Gott schenkt, betäubt nicht. Die Freude, die Gott schenkt, kaschiert nicht deine Situation. Und das Verrückte ist, ich komme jetzt mal von der anderen Seite. Das Verrückte ist, nur weil du zum Beispiel keine Krankheit hast, weil du viel Geld hast, vielleicht sogar weil du berühmt bist, heißt das nicht, dass du automatisch Freude hast. Jim Carrey hat mal gesagt, ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden, damit alle erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Und ich habe noch andere, bei denen habe ich nur das Originalzitat nicht gefunden, aber ich habe mehrere schon gehört, die das gesagt haben, die viel Geld erwirtschaftet haben und die berühmt geworden sind und die sagen, das ist es nicht. Ich wünschte, das würde jeder erleben, um zu spüren, dass es das nicht ist. Und wie viele, die meisten sogar, streben danach, sehr viel Geld zu erwirtschaften oder zumindest irgendwie bekannt zu werden, irgendwie wichtig zu sein. Geld ist nicht unwichtig, versteht mich nicht falsch, das meine ich nicht. Wir brauchen das, um im Leben klarzukommen. Aber wenn es das Streben ist, weil wir denken, dass wir dann glücklich sind, dann wird es nicht das sein, was dir die Freude bringt. Wie viele Influencer siehst du auf Instagram und auf TikTok und du denkst, boah, krass, krasses Leben. Bei denen ist auch alles so eingerichtet, dass das alles passt, ne? Bei denen ist immer so ein, vielleicht so ein Filter drauf, aber das alles richtig, die Kleidung passt zu dem, wie die Wohnung aussieht und unglaublich. Und die erleben auch immer tolle Sachen und dann posten die das und so. Und dann liest du irgendwie ein paar Monate später, ja, haben sich getrennt und denkst so, wann? Also, das war doch immer schön bei denen. Das war doch immer super. Das war doch immer toll. Oder, und das finde ich ja ganz stark von den Influencern, wenn sie sich dann mal ohne Schminke zeigen und du denkst, ach guck, so sehe ich ja auch aus. Wahre Hoffnung, wahrer Friede, wahre Gnade, wahre Freude kommt nur durch die Anwesenheit Gottes. Da, wo Gott ist, ist Hoffnung. Da, wo Gott ist, ist Frieden. Da, wo Gott ist Gnade. Da, wo Gott ist Freude. Und es ist egal, was drumherum los ist. Er bringt sich immer selber mit. Die Frage ist er bei dir? Und wenn ja, wie sehr? Wie viel darf Gott ausfüllen von deinem Leben? Wie viel Platz hat er denn? Wenn das nicht anwesend ist, wenn diese Hoffnung, diese Freude, diese Gnade, diese Friede nicht anwesend ist in deinem Leben, es tut mir leid, aber dann ist Gott nicht nah in dir. Du hast ihn vielleicht mal angenommen. Aber wenn Gott da ist, dann bringt er das mit. Er bringt das mit. Punkt. Und wenn es nicht da ist, bist du entweder gar nicht in Gottes Nähe oder du bist relativ weit weggelaufen. Oder du hast gar keine Zeit für ihn, das ist auch möglich. Beziehung braucht Raum, auch mit Jesus. Es braucht Zeit. Wenn du deinem Partner nur sonntags mal für 2 Stunden guten Tag sagst und den Rest der Woche nicht mehr siehst und es durchziehst, das kann eine Weile gut gehen. Man kann sich auch immer noch mögen, aber lange geht das nicht gut. Das wird auf jeden Fall keine enge Beziehung sein. Du wirst nicht mehr so wirklich wissen, was los ist, wie es dem anderen oder der anderen geht. Wenn Gott nicht Raum hat in deinem Leben, ist er auch nicht deine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Jesus muss schon Raum haben in dir, um deine Stärke zu sein. Und das Erste, was der Teufel tun will, ist dir deine Freude zu nehmen. Denn dann ist auch Gott nicht mehr deine Stärke. Und der Teufel schafft es, uns Einzelne, aber auch als Kirchen und Gemeinden, die Freude zu nehmen, weil wir uns fokussieren auf das Chaos und auf das Elend. Das ist da, aber das darf nicht unser Fokus bleiben. Wenn das unser Fokus bleibt, geht der weg von Gott und damit geht unsere Stärke weg. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht, weil es so elend ist, müssen wir so traurig sein. Sondern weil es so elend ist, ist da noch jemand, der uns Freude gibt. Und das Elend ist trotzdem da und trotzdem schauen wir hoch und haben unsere Stärke bei Gott. Redest du regelmäßig mit Gott? Redest du regelmäßig mit Gott? Und eine stille Zeit ist super, diese Zeit dir zu nehmen oder abends, wie auch immer, um mit Gott zu reden. Aber ich glaube, dass das nicht genug ist. Rede doch immer mit ihm. Du denkst doch sowieso die ganze Zeit. Dann denk doch nur, nicht nur vor dich hin, alle Scheiße, sondern sag Gott das. Es ist gerade schwer, Herr. Es ist gerade nicht schön. Sag ihm doch die ganze Zeit, was du denkst. Ob du das jetzt nur für dich denkst oder ihm sagst. Mehr Aufwand ist es nicht. Aber rede mit ihm. Dann hat er nämlich die Möglichkeit, mit dir zu reden. Wenn ich die ganze Zeit durch meine Wohnung laufe und nur vor mich hin brabbel. Ab und zu fragt mich meine Tochter, Mama, alles gut? Wenn ich aber mit ihr rede, dann weiß sie, worum es geht. Dann kriegt sie mit, was mit mir los ist. Und genauso ist das mit Gott auch. Liest du regelmäßig, was er dir zu sagen hat? Es gibt ein wunderbares Video, da sitzt ein Jugendpastor auf einem Stuhl, um ihn herum Jugendliche und ein junger Mann kommt und sagt, Pastor, ich möchte, dass Gott laut mit mir redet. Und er sagt, dann lies die Bibel. Aber ich möchte, dass Gott laut mit mir redet. Also, ne? Dann sagt er, dann lies die Bibel laut. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das, was Gott spricht. Und das ist kein altes Buch, was dir nichts mehr zu sagen hat. Da ist der Geist Gottes drin. Der ist sehr lebendig. Hörst du regelmäßig Musik? Im Auto. Ich habe immer Worship-Musik laufen. Ich liebe das. Da geht es mir gleich besser. Da ist jeder auch etwas anders gestrickt. Wenn es dich von der Sicherheit deines Fahrzeugs ablenkt, dann mach es bitte nicht. Aber ansonsten ist das so super. Es ist nicht schwer. Es ist eine Entscheidung. Genauso wie eine Beziehung eine Entscheidung ist. Das ist am Anfang rosarot und da fällt es leicht. Das ist mit Jesus übrigens auch. Und irgendwann ist es eine Entscheidung, jeden Tag. Und das nicht im Sinne von, oh, schwer, sondern im Sinne von, ich habe das entschieden und ich ziehe das durch. Es ist gut für mich, es ist wichtig für mich, es ist mein Jesus, es ist mein Gott, es ist meine Freude, es ist meine Stärke und die will ich haben. Wir feiern in 3 Tagen Weihnachten. Wir feiern in 3 Tagen Jesus Geburtstag. Das muss man manchmal sich nur mal vor Augen führen, ne? 3 Tagen feiern wir Jesu Geburtstag. Wir feiern, dass er auf diese Welt gekommen ist. Wir feiern, dass er nicht weit weg ist. Wir feiern, dass er gekommen ist. Wir feiern, dass er gekommen ist, um uns das Leben so viel leichter zu machen. Du musst keine tausende Gesetze mehr halten. Ich empfehle dir mal, bei Mose anzufangen und zu lesen. Es ist interessant, du kommst irgendwann zu den ganzen Gesetzen, die die Israeliten halten mussten. Ich hab mir das Intel als Podcast angehört. Alter, und wenn die Wunde so aussieht, dann muss man dies. Und nach 7 Tagen und dann dies. Unfassbare Gesetze. Gott hat uns davon frei gemacht. Er ist Immanuel, er ist mit uns. Immanuel bedeutet, ich bin bei euch. Die Frage ist, wie sehr bist du bei Jesus? Wie nah bist du bei ihm? Wie willst du in das Jahr 2026 starten? Freunde, ich wollte euch nur sagen, an alle Älteren, ein Viertel des Jahrhunderts ist rum. Und die meisten von euch, die hier sitzen, waren 2000 dabei. Nicht alle, aber die meisten. Ich wünsche mir sehr, dass Jesus dir begegnen darf. Dass Jesus nah bei dir sein darf. Gott wünscht sich keine perfekte Esther und keinen perfekten Michael und niemand von euch. Niemand von euch muss perfekt sein oder auch nur das Bild nach außen vermitteln. Du musst nicht perfekt sein. Gott wünscht sich keine perfekte Esther, er wünscht sich eine hingegebene Esther. Und das gilt für jeden anderen Namen auch. Er wünscht sich mein Herz, dein Leben. Etwas anderes kannst du ihm sowieso nicht geben. Alles andere ist nur Rückgabe von dem, was du vorher erhalten hast. Dein Erfolg hat er dir geschenkt. Deine Gesundheit hat er dir geschenkt. Deine Leistung, er hat dich fähig gemacht. Deine Fähigkeiten, dein Geld, er hat es dir gegeben und er freut sich, wenn du davon was zurückgibst. Total. Aber das Einzige, was du einfach nur geben kannst, ohne dass er es dir vorher schon geschenkt hat, ist dein Herz. Dein Leben. Das ist das, was er sich wünscht. Und er liebt es. Er liebt das so sehr. Er liebt es so sehr, wenn Menschen sagen, okay, Herr, ich liebe dich. Und ich will mit dir leben. Ich will, dass du auch im Chaos meines Lebens Jesus bist, dass du meine Stärke bist, dass du mein Gott bist. Und wisst ihr, wir sind manchmal ein bisschen schräg. Wir benutzen manchmal den Sonntagmorgen-Gottesdienst so ein bisschen wie ein Buffet. Kennt ihr das? So ein Buffet auf einer Hochzeit oder auf einer großen Feier, ne? Da kommst du hin und meine Mutter zum Beispiel ist so jemand, die isst vorher nicht, damit die da möglichst viel essen kann. Und genauso verhalten wir uns oft auch. Wir kommen hier hin und dann wollen wir essen und dann wollen wir gute Musik hören und dann wollen wir voll im Lobpreis sein und dann wollen wir, dass die Predigt richtig fetzt und so richtig mich mitnimmt, dass ich so ganz erfüllt bin und einen halben Meter über der Erde nach Hause schwebe. Und dann denken wir, ja, jetzt ist Jesus bei mir die ganze Woche. Und ich habe mich hier am Buffet, im geistlichen Buffet satt gegessen. Und dann essen wir die ganze Woche nichts mehr. Das kann nicht gesund sein. Wenn du auf einer Feier bist, du bist erstmal lange gesättigt, ja, und dich vollgefuttert hast. Aber spätestens 24 Stunden später sagt dein Körper, du, was zu trinken wäre schon super. Und langsam auch mal was zu essen. Blutzuckerspiegel ist gesunken. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist mega. Es ist super, dass wir das haben. Es ist ein Geschenk, dass wir zusammenkommen können. Und ich kann dir nur empfehlen, das regelmäßig zu tun, weil du regelmäßig zu essen bekommst. Aber das darf und kann nicht deine ganze Ernährung, geistliche Ernährung sein. Du wirst spätestens ab Mittwoch richtig abkacken. Das kann nicht funktionieren. Das ist nicht gesund. Du musst bei Gott bleiben. Und wenn du dich wunderst, warum das in deinem Leben manchmal alles so schwer ist, das kann übrigens auch mit Jesus mal schwer sein. Aber wenn du dich wunderst, warum es immer schwer ist und nie Frieden ist und nie Freude ist, dann hast du dich wahrscheinlich geistig nicht gesund ernährt. Dann bist du nicht in der Nähe Gottes. Lies in der Bibel. Bete, rede permanent mit Gott. Dann ist er da. Er hat es versprochen. Such dir Menschen, so viele du nur kannst, und komm hier immer hin. Hier ist immer was los, kann ich dir sagen. Wenn du in unser Church-Tool-Kalender guckst, hier ist immer was los. Wir wissen gar nicht, wie wir die Räume noch vergeben sollen, weil immer was los ist. Die Steffi Lieske zum Beispiel war mir darin nach dem Tod von ihrem Manfred ein großes Vorbild. Die ist zu jedem Event gekommen. Zu jedem. Weil sie gesagt hat, Esther, ich werde depressiv. Die Liebe meines Lebens ist gegangen. Der Mann, mit dem ich kann mich an ein Leben vor ihm ja gar nicht mehr erinnern. Jahrzehnte. Und er ist nicht mehr da. Aber wenn ich hier bin, dann erlebe ich Jesus. Dann erlebe ich Gott. Und dann weiß ich, wer mich hält und wer mich trägt. Ist es deswegen in ihrem Leben immer einfach? Nein. Nein. Sie hat gerade wieder gepostet, es ist die zweite Adventszeit ohne Manfred. Und es ist schwer. Aber Jesus ist da. Und wir sehen bei einer 80-jährigen Steffi, wie Jesus, wie Gott Steffi verändert. Habt ihr das mal bemerkt, was mit Steffi passiert, wer sie näher kennt, was Gott mit 80 Jahren noch kann? Und wie Gott, wenn er kommt und er die Situation dich halten darf und dich festhalten darf in deinem Leben, in dem Chaos, was dann passiert, das ist gigantisch. Wenn Jesus dich halten darf, wenn Jesus dich erfüllt, immer, dann ist es auch nicht schlimm, wenn am Sonntagmorgen nicht dein Lieblingslied gesungen wird. Dann ist Gott nämlich trotzdem da. Und wenn dann nicht der spritzige Chan predigt, sondern die Esther oder wer auch immer, dann ist Gott immer noch da und dann erfüllt er dich immer noch. Aber du gehst auf keinen Fall hungrig nach Hause. Ich wünsche mir, dass du eine Entscheidung triffst. Und die muss nicht laut sein. Die muss nicht nach vorne rennend sein. Das ist eine Entscheidung, die du triffst heute und wo du dich entscheidest, das jeden Tag wieder zu entscheiden, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Morgen stehst auf. Erster Blick nicht aufs Handy. Okay, du darfst den Alarm ausmachen. Und danach, Herr, du bist heute meine Stärke. Ich bin noch nicht ganz wach, aber du bist meine Stärke. Das wird dich tragen. Das wird dich tragen. Das ist tief und es vergeht nicht. Und ich bete so sehr, dass du das erlebst. Ich bete auch so sehr, dass du nicht erst Chaos erleben musst, damit du das erlebst. Im Chaos ist Gott oft ganz besonders präsent. Aber das musst du dafür nicht erleben. Du darfst jetzt erleben, dass Friede in deine Gedanken kommt. Dass Freude in deine Gedanken kommt. Dass er Heil macht. Dass die Freude am Herrn deine Stärke wird. Wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne für dich beten. Ich möchte für zwei Sachen beten. Ich möchte einmal für Menschen beten, die sagen, ich habe das so noch nie angenommen. Ich habe das so noch nie gesagt, Jesus, komm so in mein Leben und werde du wirklich meine Freude und meine Stärke. Ich kann mir das, okay, das, was ich höre, das macht irgendwie Sinn. Ich will das haben, aber ich habe das noch nicht erlebt. Da möchte ich für dich beten und ich möchte für die beten, die sich nicht so fühlen, als ob Gott gerade ihre Stärke ist, ihre Freude, ihr Friede und die das dringend brauchen. Und damit es allen nicht ganz so schwer fällt, dürft ihr einfach, wenn ihr könnt, einmal alle aufstehen. Und ich möchte einmal für dich beten, wenn du das brauchst in dir und das noch nicht hattest. Und ich bete einfach vor und wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Jesus, ich fühle mich manchmal so leer. Und bei mir ist es oft so chaotisch. Es ist so vieles nicht perfekt. Und du weißt, wie kaputt mein Leben ist. Und ich bringe dir das alles. Ich bringe dir meinen Schmerz und ich bringe dir mein Chaos. Ich bringe dir alles, was nicht perfekt ist. Und ich bitte dich, dass du es nimmst. Mach mich rein und mach mich sauber. Ich bitte dich, dass du mein Herz neu machst. Komm zu mir. Ich will bei dir sein. Ich will in deiner Nähe sein. Ich will, dass du meine Stärke bist. Leite mein Leben. Sei mir nah. Amen. Und wenn du möchtest, dass ich für dich bete und dass wir miteinander beten, dass du auch für dich betest, dass Jesus größer wird und stärker wird in deinem Leben, dass er die wirkliche Freude ist, die Stärke ist in deinem Leben, dann darfst du mir jetzt nachbeten. Herr, ich komme zu dir. Jesus, ich komme wirklich zu dir. Und ich will dich in meinem Leben haben. Ich will, dass du mein Leben erfüllst. Dass du es ganz erfüllst. Dass du es erfüllst mit wahrer Hoffnung, mit großer Gnade, mit tiefem Frieden und mit echter Freude. Ich entscheide mich heute, in deiner Nähe zu sein. Und ich will das jeden Tag wieder tun. Hilf mir dabei. Herr, wir brauchen dich so sehr. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist, Herr, in der so viel Schlimmes passiert. So viel Trauer ist, so viel Wut, so viel Enttäuschung. Aber wir haben dich. Wir haben dich, wir haben Jesus, Herr. Und unsere Stärke liegt in dir. Unsere Freude bist du, weil du kommst. Und weil du Freude bist, weil du Liebe bist, weil du der Friedefürst bist. Du bringst es nicht nur mit, sondern du bringst es mit, weil du es bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns erfüllst damit. Herr, wir wollen uns als Einzelne und als Kirche die Freude an dir nicht nehmen lassen. Wir wollen uns die Freude nicht nehmen lassen, auch wenn es um uns herum chaotisch ist. Weil in dieser Freude unsere Stärke liegt, Herr. Und wir wollen stark sein durch dich. Ich bin nicht stark. Aber du bist es. Und an dich hänge ich mich. An dich hängen wir uns. Und wir sagen, Herr, sei du unsere Freude. Sei du der Advent der Freude. Ich danke dir von Herzen. Ich lege dir uns hin. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst, dass du kommst mit deiner Freude. Amen.